So, hallo liebe Marianne.
Hallo Thorsten.
Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich bin heute wieder hier im schönen Oberschwaben bei Frau Dr. Marianne Müller. Und den Maßnahmenkritikern wird ja immer vorgeworfen, dass sie zwar meckern, aber keine Lösungsvorschläge anzubieten haben. Und deshalb wollen wir heute mal schauen, wo wir stehen im Moment und welche Lösungen wir anzubieten haben, um die Krise zu bewältigen. Und die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, können wir denn jetzt im Moment gerade die Maßnahmen einfach so beenden?
Ich denke, das ist genau das, was wir nicht mehr können.
Ja.
Wir müssen einfach uns mal angucken, wo stehen die Leute heute nach fast 2 Jahren Pandemie geschehen. Das, was medial verbreitet wird, hat Gehirnwäschecharakter. Und solange man sich nicht abwendet und wirklich mal nach Hintergründen fragt, ist das, was da erzählt wird, ja auch in sich ein konsistentes Geschehen. Da wird eine Geschichte erzählt, wenn nicht irgendeiner von der Seite kommt und blöde Fragen stellt, wie wir das tun, dann ist es ja auch eine ganz wunderbare Sache. Das ist in sich ein wunderbares Gebäude. Es gibt da ein Virus, die Impfung ist die Lösung. Huch, da wollen welche sich jetzt nicht impfen lassen. Natürlich sind die das Problem. Und wenn wir die beseitigt haben, nein, nicht die Leute beseitigt haben, sondern die Problematik beseitigt haben, also die werden jetzt geimpft und dann ist alles vorbei. Immer wieder und dann ist alles vorbei und dann ist alles vorbei. Und wenn man dieser Geschichte folgt, dann hört sich das ja primär, insbesondere wenn es täglich 40 Mal verbreitet wird, mit gehirnwäscheartiger Frequenz, dann kommt dabei ja schon etwas raus, was man glauben kann und dem man folgen kann. Und genau das passiert ja auch. Und nach 2 Jahren haben sich die Menschen damit auch in gewisser Weise eingerichtet. Wenn wir jetzt heute kommen und sagen, ha, alles falsch, war gar nicht so, jetzt hören wir damit auf, dann können die Menschen das nicht mehr. Das heißt, sie verlieren jeden Halt, jede Sicherheit. Alles, was sie jetzt 2 Jahre gelernt haben, hieße, es ist weg. Was mache ich stattdessen, wie ich gehe jetzt einfach raus? Was ohne Maske, andere Menschen? Das ist nicht mehr drin. Psychologisch sind die Menschen dazu nicht mehr in der Lage, einfach das fallen zu lassen. Das kann der Großteil zumindest der Bevölkerung nicht mehr. Und was heißt es denn auch für die Leute, wenn jetzt rauskommt, ihr seid die ganze Zeit angelogen worden, dann verlieren die Menschen den Glauben an irgendjemand, der sich um sie kümmert. Politiker. Eine Staatsmacht, die sich um sie kümmert, ihr Bestes will. Oder ein Gesundheitswesen, das sich um sie kümmert. Ärzte, die sich um sie kümmern. Wie soll man so alleine dastehen, ohne Hilfe? Und wie soll man mit dieser Leere umgehen können, nachdem einem ja jetzt jeden Tag gesagt wird, dass der einem hilft und der steht und wir und gemeinsam und plötzlich wäre das eine hohle Blase. So einfach können wir das nicht abschaffen. Mit Sicherheit nicht.
Ich glaube auch, dass einfach die Geschichte, die erzählt wird, dass die einfach auch nachwirkt. Ja, dass die Menschen einfach auch tatsächlich glauben, es ist was Gutes mittlerweile, eine Maske dauerhaft anzuziehen. Viele glauben auch daran, dass sie durch die Maske nicht krank werden, auch keine anderen Erkrankungen bekommen wie die Grippe. Oder auch keine, oder zum Beispiel, kürzlich habe ich gelesen, dass auch die Impfung grundsätzlich einen lebensverlängernden Effekt hat. Das wird erzählt medial, ja. Und das wirkt halt nach. Und ich glaube, dass dadurch die Menschen halt auch sowas wie verharren wollen in diesem Zustand.
Ja, es wird ihn. Nachdem man ihnen jede Sicherheit im Leben genommen hat, wird ihnen eine vermeintliche Sicherheit durch Maßnahmen vermittelt.
Ja.
Das heißt, erst nimmt man ihnen die Sicherheit, überhaupt leben zu können. Ich meine, es wird uns ja jetzt quasi suggeriert, ohne Impfung kann der Mensch nicht leben. Also es muss das ganze Volk durchgehen, Ansonsten ist alles ausgeschlossen. Ein Leben ohne diese Maßnahmen, ohne dieses Impfen und ist ausgeschlossen, ist nicht machbar. Und diese Unsicherheit wird aufgelöst durch die Gabe der Impfung. Und dann wird alles gut. Und dann tragen wir dazu noch sicherheitshalber Masken und halten Abstand. Und das Leben an sich, vor allem Mitmenschen, sind gefährlich und bedrohlich. Und das innervieren wir jetzt seit 2 Jahren. Ein normaler menschlicher Kontakt, ein Aufeinanderzugehen, Handschütteln, das ist nicht mehr möglich.
Ja, aber das merke ich selber.
Das merken also, wir alle.
Also auch für mich ist es nicht mehr so einfach, wie
man
es mal
Hemmungen,
war.
Man hat Hemmungen, jemandem die Hand hinzuhalten, weil es kann sein, dass der vor Schreck tot umfällt. Der weicht zurück. Man muss einfach sehen, das machen wir seit 2 Jahren. Jeden Tag wird uns klargemacht, dass das alles schrecklich bedrohlich ist. Ja. Gut, und jetzt stellt sich die Frage, ist das wirklich das Problem? Haben wir wirklich hier das Problem? Sind wir denn alle verloren, verraten und verkauft, weil es dieses Virus gibt? Ja. Und eigentlich kommt ja die Drohung von ganz woanders.
Das stimmt. Und da ist die Frage, was hält uns denn in dieser Spannung? Ne? Und womit rechtfertigt denn die Politik diese ganzen Maßnahmen? Und welche Ängste werden ausgelöst? Oder anders gefragt, was hält uns denn jetzt schon seit 2 Jahren in der Schockstarre?
Naja, das, womit alle Maßnahmen gerechtfertigt werden, ist das Versagen des Gesundheitssystems. Uns wird vor Augen geführt, man muss sich das mal überlegen, da werden Worte wie Triage ins Volk geworfen, einer der schrecklichsten Begriffe, den wir als Ärzte kennen, die schlimmste Entscheidung, die man überhaupt als Arzt treffen kann, entscheiden zu müssen, ob einer oder ein anderer behandelt wird aufgrund irgendwelcher Merkmale wie Alter, Gesundheitszustand oder Ähnlichem. Das, was man in diesem Land speziell so dringend vermeiden wollte, alleine schon daran zu rühren, denn es wurde mal wertes und unwertes Leben in unserem Land beurteilt. Und alleine die Vorstellung, so etwas könne als Arzt auf einen zukommen, ist ein Albtraum. Damals hatte das andere Hintergründe, aber auch gezwungenermaßen aus gesundheitlichen Gründen ein Albtraum. Und mit dieser Angst leben jetzt die Bürger. Die haben das Wort gelernt und wissen, dahinter steht, ich komme ans Krankenhaus, um mein Leben ringend, um Atem ringend, und man sagt mir, du darfst nicht rein, du wirst nicht behandelt, stirb ohne Hilfe. Das ist ja die schrecklichste Vision, die wir vor Augen haben, und die haben die Leute vor Augen. Warum passiert das? Weil man behauptet, unser Gesundheitssystem würde zusammenbrechen. Kann man mit solchen Worten den Leuten Angst machen? Tatsache ist, wir sind weit weg von jedem Geschehen dieser Art. Und was ist denn mit unserem Gesundheitssystem nun passiert in diesen 1,5 Jahren? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Das Wort Triage und unser Gesundheitssystem bricht zusammen, war ja schon am Anfang der Pandemie 2020 der Grund für Lockdowns, für Abstände, Masken, Maßnahmen aller Art.
Flatten the curve.
Ja, bis ins privateste Leben. Mhm. Ja? Und Tatsache ist, dann würde ich jetzt erwarten, als normal denkender Mensch und Bürger, dann arbeiten wir daran. Das heißt, wir ertüchtigen das Gesundheitssystem so weit, dass keiner in diesem Staat Angst haben muss, dass ihm so etwas zustößt. Und wir sind heute 1,5, 2 Jahre später an einem Punkt, wo wir uns ja fragen können, na, sind wir jetzt soweit? Und stellen fest, das Einzige, was passiert ist, ist, man hat gerufen, die Impfung muss her. Man hat alles getan, um diese medikamentöse Maßnahme zu finanzieren, zu unterstützen und das Warten bis zu diesem Zeitpunkt auch zu finanzieren, auch für Wirtschaft, Unternehmen, private Menschen etc. Und was ist mit unserem Gesundheitssystem passiert in dieser Zeit?
Was ist da passiert? Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht gesehen, dass Anreize geschaffen wurden, damit Pflegekräfte, dass der Beruf in der Pflege attraktiver gemacht wurde.
Ja, das war ja schon ganz am Anfang. Ich meine, schon in den ersten Wochen wurde bekannt, dass man einfach überhaupt keinen Anreiz hat, für Pflegeberufe dort zu arbeiten, dass die Leute unzufrieden waren. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf den Balkon gestellt und mal geklatscht. Ja. Und es ist auch weitgehend alles geblieben, was wir gemacht haben. Und die Problematik der mangelnden Betten, da wurden Gelder in die Hand genommen. Millionen und Milliarden, also von dem, was uns erzählt wurde, gigantische Summen. Hm. Und jetzt werden Intensivbetten, Beatmungsplätze und was nicht alles gemacht. Und ich neige dazu, nicht im großen Blabla zu gucken, sondern ich gucke mir hier meinen Landkreis Biberach an. Mhm. Und was ist in dem geschehen? Und jetzt in dieser Pandemiezeit ist Folgendes geschehen. Man hatte schon Jahre vorher hier die ganzen kleineren Krankenhäuser im Zuge der Privatisierung stillgelegt. Da sind viele Intensivbetten und viele Krankenhausbetten geschlossen worden, ersatzlos. Wir haben dann noch die große Klinik in Biberach gehabt. Die haben wir auch immer noch. Bloß inzwischen ist ein Neubau gemacht worden. Wir hatten also Anfang der Pandemie 23 Intensivbetten noch immerhin in unserem Kreis. Und wir haben jetzt noch 13. Jetzt wird uns erzählt, grauenvolles Pandemiegeschehen. Wir mussten Intensivpatienten woanders hinschicken mit Krankenwagen. Es wird uns suggeriert, dass das passiert, weil das Infektionsgeschehen so schrecklich ist. Aber Tatsache ist, bei der Bettenzahl, die wir vor anderthalb Jahren hatten, wäre das überhaupt kein Problem. Und bei der Bettenzahl, die wir vor 10 Jahren hatten, hätten wir uns alle gemütlich ins Krankenhaus legen können. Da hätten wir über so etwas nicht sprechen müssen. Es wäre keine Gefahr für die Bevölkerung da gewesen. Ich lebe ja nun hier in einem der Hotspots, also wir sind das Ischgl von Deutschland sozusagen. Wir haben hier immer in Baden-Württemberg eine hohe Inzidenzzahlen und wir haben hier im Landkreis Biberach immer besonders hohe, also wir sind der Vorreiter für die Nation. Wenn eine Welle kommt, dann als erstes entsteht sie in Biberach. Und das heißt, ich habe durchaus einen Überblick über ein Pandemiegeschehen in einem Zentrum des Geschehens und nicht irgendwo am Rand. Man kann jetzt also nicht sagen, ach ja, du bist da irgendwo und da passiert ja auch gar nichts, sondern woanders ist alles viel schlimmer. Nein, wir haben hier schon ein Zentrum des Geschehens. Gut, was sehen wir? Vor anderthalb Jahren wäre das gleiche Geschehen unproblematisch gewesen. Und da war es auch so, da standen die Krankenhausbetten leer. Hat unsere Politik jetzt das Gesundheitssystem ertüchtigt?
Nein.
Wohl eher nicht.
Nein, die Politik schiebt quasi das Problem auf die Ungeimpfte.
Richtig. Ja. Man hat sich was Neues als Sündenbock rausgesucht und das sind die Ungeimpften, die angeblich das Pandemiegeschehen forcieren. Bei einer Quote von 70-80% von Geimpften haben wir doppelt so hohe Zahlen an Erkrankten, angeblich Erkrankten, sagen wir mal positiv getesteten Personen. Und das, mit was wollen wir das erklären? Mit den paar Ungeimpften, die rumlaufen? So einfach ist es sicher nicht.
Die Ungeimpften sind ja im Grunde auch hauptsächlich diejenigen, die unter 60 sind. Also es gibt natürlich über 60. Die Quote der über 60, ja, du bist eine Pandemietreiberin. Ja.
Und über 60. Es gibt reichlich über 60-Jährige, die nicht geimpft sind.
Gibt's, aber die sind trotzdem weniger wie, also in der jüngeren Altersklasse gibt es natürlich mehr Ungeimpfte.
Naja, natürlich schon, weil jetzt bis jetzt ja die Kinder nicht geimpft wurden. Also ich meine rein statistisch gesehen.
Ja, aber die sind ja ungefähr nicht gefährdet. Und jetzt haben wir dieses Jahr eine 80%-Quote an Geimpften und haben eine höhere Zahlen. Also da muss doch jeder irgendwie sich die Frage stellen, was stimmt hier nicht.
Richtig, aber was ich einfach sehe ist, wir werden terrorisiert mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Ja. Und da werden die Geimpften und Ungeimpften gleichermaßen mit terrorisiert. Denn diese Maßnahmen betreffen uns alle. Geimpfte, Ungeimpfte, jeden. Wir sind alle dabei. Wir müssen Abstände halten, Masken tragen. Uns ist alles, was Vergnügen bedeutet, gestrichen. Weihnachten ist schon wieder den Bach runter. Und Tatsache ist, Schuld ist nicht das Virus. Wir können das nicht eindämmen, das sehen wir, egal mit welchen Maßnahmen, sondern das Problem liegt im Gesundheitssystem. Und da müssen wir uns hinwenden und wir müssen fragen, wo ist hier auch Schuld, was die Maßnahmen anbelangt oder die mangelnden Maßnahmen anbelangt? Warum sind nicht mehr Betten da, sondern weniger? In einer grauenvollen Pandemie haben wir Betten reduziert? Mit welcher Rechtfertigung? Wer ist dafür verantwortlich? Es wurden hohe Prämien an die Krankenhausträger bezahlt, um die Betten aufzustocken, um das Gesundheitssystem zu ertüchtigen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gesetzeslage, die die Reduzierung von Betten mit Prämien versieht. Mhm. Wer ist dafür verantwortlich? Wer macht das? Und um Gottes Willen, lasst es uns beenden. Wir werden sonst im nächsten Jahr wieder weniger Betten haben. Das läuft ja jetzt schon. Ich sehe unseren Landkreis, ich sehe die Umgebung. Jetzt soll Sigmaringen geschlossen werden, Bad Saulgau soll geschlossen werden. Das sind Krankenhäuser der Regelversorgung, beides. Die werden auch wieder fehlen. Ja, dann haben wir im nächsten Jahr bei abnehmenden Problemen mit dem Virus haben wir weiter steigende Probleme mit den mangelnden Betten. Das heißt, wir können weiterhin auch bei abebbendem Pandemiegeschehen alle Maßnahmen weiter beibehalten. Denn der Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht weiterhin, ohne Einschränkung.
Also ich würde mal zusammenfassen, du würdest jetzt quasi den Fokus woanders hinrichten, nicht auf die Ungeimpften, ja, nicht den Ungeimpften die Schuld geben an der Misere, sondern würdest den Fokus darauf richten, was passiert mit unserem Gesundheitssystem, ja, wie können wir das verbessern, ja, und wer, vielleicht auch die Frage nach der Schuld, wer ist denn im Moment tatsächlich auch schuld an der Situation, dass das Gesundheitssystem abgebaut wird, anstatt dass man es aufbaut, und da dann die Stellschrauben drehen und quasi vielleicht auch so wieder ein verbindendes Element innerhalb der Gesellschaft zu schaffen.
Also das halte ich für tatsächlich für das Wichtigste, dass wir uns alle zusammenschließen und mal überlegen, ist dieser Weg, der uns hier gezeigt wurde, wir impfen und alles ist gut, ist das der Weg aus der Pandemie? Ich denke, es besteht eigentlich für niemanden mehr Zweifel daran, dass das nicht der Weg ist. Und uns wird ja jetzt auch nicht eine dritte, vierte, fünfte oder sechste Impfung im Grunde zur Verfügung gestellt, bereitgestellt, sondern wir werden mit Zwang dorthin geführt. Es wird uns gedroht, massiv. Es wird die Gesellschaft gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte. Und jetzt tun wir uns doch mal vielleicht vernünftigerweise zusammen und überlegen, wie können wir das, was all diese Maßnahmen gerechtfertigt hat, in den Griff kriegen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, haben wir mal wirklich mehr Betten? Bauen wir unser System auf? Gehen wir mal weg von der Impfung? Fragen wir doch mal nach Behandlung dieser Erkrankung. Und die wird inzwischen sehr suffizient behandelt. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen ist weiter gestiegen. Das heißt, wir kriegen jetzt auch sehr, sehr alte Menschen, hochbetagte oder schwer kranke Menschen, wieder gesund gepflegt. Und das sind gute Nachrichten und wir können auf dieser Ebene viel leisten. Wir haben gute Ärzte, wir haben gute Pfleger und wenn wir sie anständig bezahlen, wenn wir danach gucken, dass sie nicht völlig überbelastet sind, weil die Stellen gekürzt werden, wo eine Nachtschwester ein ganzes Krankenhaus zu betreuen hat, wo früher auf jeder Station eine Schwester war. Wenn wir da unser Augenmerk drauf legen und da auch Geld reinschieben, keine Frage, das kostet Geld, aber ich bitte dich, was haben wir Geld explosionsartig ausgegeben für all das, was wir da getrieben haben, dann wäre das mal eine sinnvolle Investition. Und dann werden wir die guten Nachrichten aus dem Gesundheitssystem hören, wie jeder hat ein Bett, keiner muss Angst haben. Jeder, der krank wird an dieser Erkrankung, wird behandelt und gut behandelt. Von ausgeruhten Pflegern, von Ärzten, die gut ausgebildet sind. All das wird da sein. Und dann haben wir erstmal wieder ein Luftholen in der Gesellschaft. Das ist der erste Schritt. Und solange wir das nicht machen, werden wir in dieser Katastrophe verharren. Mit der Impfung kommen wir nicht raus. Das sehen wir ja, wo es uns hinführt. Die Menschen auf der Straße, verzweifelte Bürger, Menschen, die ihre Berufe verlieren, Kinder, die jetzt durchgeimpft werden sollen, bei einem Nullrisiko. All das ist Aufruhr in der Gesellschaft. Schlimmer Aufruhr, der uns krank macht. Und die Nachricht, wir haben genügend Betten und ein Gesundheitssystem, das uns hilft und trägt, das würde uns langsam mal in etwas Entspannung wiederkommen lassen.
Ja, und wenn man, also was mein Gedanke ist, wenn jetzt nicht genug Personal da wäre, weil das ja auch immer wieder angebracht wird, dass das am Personal liegt, warum zahlt man keine Wiedereintrittsprämie in den Beruf, ja, an Pflegepersonal zum Beispiel, ja, 10.000 Euro Wiedereintrittsprämie, da wird man mit einem Bruchteil von dem, was wir bisher an Pandemiekosten haben, wird man da auskommen. Ja?
Also zu dieser Ertüchtigung des Gesundheitssystems gehört natürlich auch das, dass man die Leute, die da arbeiten, nicht nur anständig bezahlt mit Prämien, sondern dass man die Arbeitsbedingungen wieder so macht, dass die Leute da gerne arbeiten, dass die Patienten sich aufgehoben fühlen, dass ein Arzt nicht die Hälfte vergisst, weil er überarbeitet ist, dass die Schwestern Zeit haben, mit dem Patienten mal ein paar Worte zu reden. Auch das gibt uns die Sicherheit, wenn wir in ein Gesundheitssystem hinein müssen als Patienten, dass wir aufgehoben sind. Ja. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist auch eine Frage der Betreuung, des sich aufgehoben fühlens. Einfach nur, ich habe ein Kontingent hier und da und ein Medikament, das möglichst billig ist, das ist nicht Betreuung, das ist nicht sich aufgehoben fühlen. Das müssen wir wieder schaffen. Und dazu gehören solche Anreize. Die Menschen, die ausgebildet sind, sind ja da. Wenn die rausgehen aus dem Beruf, heißt das ja nicht, dass die sich in Luft aufgelöst haben. Und ich denke, die sind alle mal reingegangen, weil sie den Beruf gerne gemacht haben. Und die würden da auch wieder reingehen, wenn der Beruf so wäre, dass man darin wieder arbeiten und zufrieden sein kann.
Ja, aber das Problem ist, das Gegenteil ist ja jetzt noch der Fall. Jetzt führen sie eine Impfpflicht ein. Ein Großteil oder kein kleiner Anteil der Schwestern und Pfleger wollen sich nicht impfen lassen. Und einige werden dann den Beruf verlassen und wieder gehen. Und dann schrumpft quasi das Gesundheitssystem nochmal. Und was will man dann? Will man dann denn nochmal den Ungeimpften quasi in die Schuhe schieben? Ja, ist das denn tatsächlich die Lösung jetzt unserer aller Probleme und der Pandemie? Ist das die Pandemiebewältigung, die wir uns jetzt da auferlegen. Ja?
Man muss ja sehen, bis jetzt arbeiten ja die ganzen ungeimpften Pfleger, Ärzte und so weiter in diesem System. Und sie leisten gute Arbeit. Ich glaube nicht, dass es Patienten gibt, die sagen, von einem ungeimpften Pfleger möchte ich mir heute Nacht nicht helfen lassen. Ich sterbe lieber auf der Straße. Ganz bestimmt nicht. Ja. Und die machen eine gute Arbeit. Das sind erfahrene Kräfte, die man schätzen muss einfach. Und da spielt der Impfstatus für diese oder andere Erkrankungen einfach überhaupt keine Rolle. Das sind einfach Menschen, die anderen Menschen helfen. Und wir müssen für diese Menschen wieder eine Basis schaffen, dass sie gerne und gut in ihrem Beruf arbeiten können. Das ist wichtig. Wie gesagt, die Gesundung des Gesundheitssystems, das ist etwas, was wir alle fordern müssen, bitte. Geimpfte, Ungeimpfte, Jung, Alt, alle müssen diese Forderung stellen, damit wir wieder weiterkommen können, damit wir wieder aufatmen können in einem System, das uns trägt, das uns Ruhe verschafft, das Luft holen, das wir in einer Krankheit brauchen.
Jetzt nehmen wir an, wir haben das tatsächlich geschafft. Wir haben das Gesundheitssystem wieder aufgemotzt quasi. Dann bleiben ja trotzdem noch die Inzidenzen, die dann so hoch sind vielleicht, ja, und die Medien, die uns dann damit bombardieren. Und wie wollen wir denn dieses Problem lösen, ja, das Problem der Inzidenzen?
Ja, das ist ja ein Problem, mit dem ja von Anfang an im Grunde Krankheit geschaffen wird durch positive Tests. Das ist jetzt auch kein Geschwurbel oder irgendwas. Positiv getestet heißt nicht krank. Inzidenzzahl heißt aber eigentlich Erkranktenzahl pro 100.000 und nicht positiv getestete Leute, die keine Symptome haben. Das entspricht nicht der Definition von Inzidenzen. Und wir müssen uns fragen, wie können wir diese Panikmache, die ja auch da drin liegt, wieder in den Griff kriegen. Und ich denke, wir müssen zurückkommen zu dem sehr normalen Prozedere, das wir immer in der Medizin gemacht haben, nämlich, dass wir Kranke testen, um rauszukriegen, welche Erkrankung haben sie. Und wir kümmern uns um erkrankte Menschen und nicht um lauter gesunde Menschen. Das ist, als ob ich alle Frauen jeden Tag teste, ob sie schwanger sind. Das ist Unsinn und das ist ein Aufwand, der auch mit nichts eigentlich zu rechtfertigen ist. Wenn wir das so handhaben und dann aber auch die krank sind, gut und suffizient behandeln, dann haben wir eine Möglichkeit, auch hier diese Panik von irgendwelchen Zahlen, die mit mehr Tests oder weniger Tests oder mit diesem Typ Test oder jenem Typ Test wieder in den Griff zu kriegen und bitte mit einer genormten CT-Zahl. Ganz wichtig, als Erklärung kurz,
ja,
die also CT-Zahl ist die Verdoppelungszahl, mit dieser CT-Wert ist dieser Verdoppelungswert, mit dem dieses wenige Material immer verdoppelt wird. Und ab 23 bis 27 Verdoppelungen macht es keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt aber eine standardmäßige Verdoppelungsquote von 40 in den Tests.
Immer noch?
Ja. Und das heißt, wir erzeugen natürlich, was testen wir denn? Also erstmal sind es Gesunde. Jetzt haben die irgendein Gebrösel, was testenswert ist. Dann wird das entsprechend verdoppelt und nach einer 40-mal Verdoppelung kommen wir dann auch tatsächlich zu dem Ergebnis, der hat jetzt was. Und das sind genau eben symptomlose Leute, die einen positiven Test haben. Wirklich schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt mal eine Norm einführen, die Sinn macht, die vom Hersteller der PCR-Tests auch empfohlen wird. CT-Werte zwischen maximal 27. Wo man sagt, okay, wer da ein Ergebnis hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Krankheitsgeschehen. Das hat der aber auch, weil wir jetzt vielleicht dann mal Kranke testen und nicht lauter Gesunde. Das heißt, wir kommen zurück zu einem Krankheitsgeschehen, das eine gewisse Normalität auch einfach hat von den Zahlen her. Und das andere ist eben, dass man Leute, die gesund sind, auch einfach in Ruhe lässt. Wir schaffen ja gerade eine Welt, in der Gesundheit nicht mehr existiert. Es gibt ja keinen Gesunden mehr. Ich habe nicht mehr das Recht zu sagen, ich bin gesund. Ich gehe heute ins Geschäft, weil ich gesund bin, darf ich nicht mehr sagen.
Also würdest du sagen, dass quasi die Testerei auch epidemiologisch gar keinen Sinn macht?
Ja, natürlich nicht. Wir haben so auch nie gehandelt. Das ist etwas, das haben wir noch nie in unserer Menschheitsgeschichte gemacht, dass wir jedem, der gesund ist, unterstellen, er sei krank. Das ist etwas, das haben wir noch nie getan und schon gar nicht bei einer winterlichen Infektionserkrankung. Wir haben ja nun 1,5 Jahre Erfahrung mit dieser Erkrankung und sehen die Prozentzahlen an Erkrankten und Verstorbenen, und da können wir uns eigentlich mal ganz locker entspannen. Das wird uns aber so nicht vermittelt. Es wurde am Anfang uns erzählt, wir werden Millionen Tote haben. Das haben Drosten, Spahn, alle uns erzählt, wir werden Millionen, Lauterbach.
Ja, ja, aber die haben wir ja nicht, das wird ja
die
auch.
Die haben wir nicht.
Die haben wir deswegen nicht, weil wir ja die Maßnahmen haben.
Ach Unsinn, in anderen Ländern, wo die Maßnahmen nicht gemacht wurden, hat man es auch nicht. Also wir haben ja nicht nur eine Epidemie in unserem Land, sondern wir haben ja eine Pandemie. Und das heißt, wir können ja sehr schön Länder vergleichen mit allen Variationen an Maßnahmen, ohne Maßnahmen.
Hohe Impfquote, niedere geringe Impfquote.
Gar keine. Das können wir ja alles vergleichen. Und wir stellen fest, egal was wir machen, das interessiert das Virus überhaupt nicht. Das ist das Erschütternde, was wir jetzt nach 1,5 Jahren feststellen, ist, das Virus interessiert sich nicht für unsere Maßnahmen. Das ist die traurige Wahrheit. Wir machen Kunststücke aller Art. Wir geben unsere Gesundheit dahin für unerprobte Medikamente. Wir machen wirklich alles. Wir sind zu vielem bereit. Und es interessiert das Virus überhaupt nicht.
Wir zerstören die Wirtschaft. Wir zerstören die Gesellschaft. Vielleicht.
Ja. Wir sind zu allem bereit.
Wir sind zu allem bereit, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall verblüffend. Aber ich wollte noch einmal kurz zurück zu der Impfung. Weil wir haben vorhin, was ich gern auch einblenden würde, es gibt ja quasi diese rote Liste. Ne?
Ja.
Und da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Du meintest, dass man quasi nicht in eine Pandemie reinimpft oder in eine Epidemie reinimpft. Ja. Das wäre kontraindiziert. Vielleicht könntest du das nochmal kurz erklären.
Also es gibt für Impfungen ganz allgemeine Kontraindikationen. Die sind in der roten Liste unter den allgemeinen Kontraindikationen für eine bestimmte Medikamentengruppe dann zusammengefasst. Und bei Impfungen, und zwar bei allen Impfungen, ist das Verbot zu impfen im Falle der Infektion. Das heißt also, einer, der Corona hat, darf nicht geimpft werden. Im Falle der Rekonvaleszenz, also einer, der sich im Erholungsprozess nach der Infektion befindet, darf nicht geimpft werden. Und einer, der sich im unerkannten Stadium der Infektion befindet, darf auch nicht geimpft werden. Das ist die sogenannte Inkubationszeit. Das heißt, man hat noch sehr milde oder gar keine Symptome, normalerweise sehr milde. Man merkt das zwar schon, das ist dieser gestörte Schlaf, plötzlich habe ich Kopfschmerzen. Man kann das noch nicht immer ganz zuordnen. Man ist nicht symptomlos, aber man hat noch nicht Fieber und den vollen Ausbruch. Und auch in dieser Zeit darf nicht geimpft werden. Was heißt das? Welche Zeit ist das?
Wo das Infektionsgeschehen im Grunde ganz gering.
Nein, das heißt, solange diese Infektion umgeht und aktiv ist in der Bevölkerung, darf ich nicht
Impfen. Man darf impfen, wenn das Infektionsgeschehen gering ist oder fast nicht existent.
Nicht gering. Bei gering darf man auch noch nicht impfen. Man darf impfen, wenn man das ausschließen kann. Also eine Masernepidemie in einer bestimmten Region, dann darf ich alles machen, nur nicht impfen. Mhm. Die muss ich durchgehen lassen, bis alle gesund sind, bis dort kein Kranker mehr auftritt. Und dann kann man wieder zu impfen beginnen. Nun ist es bei saisonalen Krankheiten natürlich immer nur ein relativ kurzer Zeitraum, in dem man das überhaupt machen kann. Wir kennen das von der Grippeimpfung, wo man ja auch maximal so bis Ende September geimpft haben sollte.
Ab wann?
Ja, im Sommer. Also man macht das eigentlich so möglichst September, so bevor das Geschehen anfängt. Da wo dann man noch keine Kranken hat.
Da dann die Antikörper noch quasi, der Titer noch weit oben ist.
Ja, und dann hält diese schlappe Reaktion, die man da hat, hält dann so über den Winter und man hofft, dass man da den richtigen Typ erwischt hat. Und das ist ja auch noch alles die Frage. Aber man hofft dann eben über diese Zeit einen gewissen Schutz aufbauen zu können. Man impft aber nicht im Winter. Das tut man nicht. Und es ist kontraindiziert. Also das ist nichts, was man sich jetzt aus den Fingern saugt. Jetzt im Winter mitten in die Wellen hinein zu impfen, ist kontraindiziert.
Das ist Lege Artis.
Das ist das, was
in den Büchern, in den Büchern steht.
Rote Liste, ich habe mir das mal ausgedruckt. Kannst du da vielleicht zeigen, wenn du das willst, hier, ja, diese Kontraindikation beim Impfen allgemein. Das gilt für Impfstoffe. Und da unser momentaner Impfstoff ja ein Impfstoff ist, angeblich, fällt er unter diese Kategorie. Und das heißt, das darf man überhaupt nicht tun. Und was haben wir gemacht, wie verrückt geimpft in die Wellen hinein immer und nicht im Sommer
in den Herbst. Aber wie erklärst du dir das, dass das quasi Konsens ist? Wie erklärst du dir das?
Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, wofür ich Medizin studiert habe. Ich weiß nicht, wozu es solche Bücher gibt. Ich weiß es nicht. Wie kann man sowas machen? Es ist mir ein Rätsel. Man setzt die Leute einer hohen Gefahr aus, weil sie, wenn sie schon infiziert sind oder am Genesen, was ja viele auch gar nicht wissen, weil die Krankheit oft einen völlig harmlosen Verlauf hat, wissen die nicht, dass sie infiziert sind oder dass sie auch schon auf dem Weg der Genesung sind. Das wissen sie nicht. Das heißt, sie sind gerade mit ihrem Immunsystem sowieso mit dieser Krankheit beschäftigt und jetzt kommt noch diese Impfung dazu. Und ja, das gibt Probleme.
Und welche?
Das gibt Probleme einer sehr problematischen Immunreaktion. Und die haben wir. Wir haben Leute, die plötzlich schwer krank werden nach einer dritten Impfung. Wir haben Leute, die alle möglichen Erkrankungen im Ausbruch haben. Man merkt, ich sehe die Anzeichen, wir werden das ja alles immer erst später auswerten können, dass es zum Beispiel bestimmte Erkrankungen plötzlich massiv mehr gibt, wie Gürtelrose. Also eine Erkrankung, die eigentlich schlummernd in uns ruht und dann ausbricht, wenn wir immunsupprimiert sind. Und das passiert natürlich auch im Moment einer zu hohen Beanspruchung des Immunsystems. Mhm. Dann kann das auch dazu führen. Dann ist das wie eine Immunsuppression. Nach dem Motto, der ist anderswo beschäftigt.
Gibt es denn da Zahlen?
Nein, Zahlen kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Man sieht das einfach. Ja, sagen wir mal so, wir haben hier jeder unsere private Statistik. Mhm. Ich möchte es mal so sagen, wir sehen ja um uns herum, seit wir leben, dieses winterliche Infektionsgeschehen. Wir alle haben damit Erfahrung. Mhm. Und wir können dazu was sagen. Jeder hat damit Erfahrung und weiß, ja, es gibt Jahre, da gibt es schlimmere. Dann kenne ich jemanden, der hatte eine Lungenentzündung. Und ich kenne Leute, die hatten Fieber und so weiter. Und in einem Jahr ist das mehr oder weniger. Manchmal sind es diese langgezogenen Verläufe, wo man ewig nicht gesund wird. Andere Male hat man diese hohen Fieberschübe. Kennen wir doch alles. Es ist ja nichts Neues. Und diese Erkrankung Corona macht ja auch nichts Neues. Also die ist ja, hat ja kein Symptom, das für sie typisch ist. Es gibt nichts, woran wir die eigentlich erkennen können. Wir können die nicht unterscheiden von anderen winterlichen Infektionserkrankungen. So, und jetzt stehen wir da und müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wir können damit umgehen. Meine private Statistik sagt mir, ich habe einen großen Bekanntenkreis, kenne keinen, der daran gestorben ist, also den ich Auge in Auge kenne, also Personen, die ich wirklich kenne, kenne ich niemand. Ich kenne Leute, die schwer krank waren. Ich kenne auch einen, der hatte eine Lungenentzündung und war wirklich auch auf Intensiv, nicht beatmet, aber war auf Intensiv. Ich kenne diese ganzen leichten Verläufe, aber ich kenne nichts, was nicht zu bewältigen wäre. Also wenn ich das sehe aus meiner Erfahrung auch als Arzt heraus, ist das eigentlich ein Geschehen, das ich kenne. Das Einzige, was ungewöhnlich ist, ist, dass diese Erkrankung so sehr schwere Atemprobleme macht. Und das betrifft aber eben auch nicht jede Bevölkerungsschicht und jede Altersschicht, sondern das betrifft relativ klar ganz bestimmte Altersgruppen oder Risikogruppen. Wenn das jüngere Menschen sind, sind das bevorzugt sehr übergewichtige Männer. Das ist also etwas, was man jetzt inzwischen wirklich schon sagen kann. Diese Gruppe ist besonders gefährdet. Nun, was kann ich jetzt als Bürger für diesen Menschen tun? Soll ich für ihn abnehmen?
Nein, du sollst dich für ihn impfen.
Ja, ist das die richtige Maßnahme, um den aus dem Risiko rauszukriegen? Nee,
eigentlich wäre ja die richtige.
Es sind auch die doppelt geimpften, sehr übergewichtigen Männer mit Corona erkrankt auf den Intensivstationen. Also die bleiben eine Risikogruppe, nicht weil es das Virus gibt, sondern weil sie sehr übergewichtig sind. Ja. Und wenn sie Raucher sind, wird es noch lustiger. Dann haben sie ein noch höheres Risiko. Also das heißt jetzt, was machen wir denn jetzt? Wie wollen wir damit umgehen?
Ja.
Wie wollen wir diese Risikogruppe schützen? Müssen wir jetzt alle so leben, dass die nicht krank werden können?
Ja, geht das überhaupt?
Ist das zu rechtfertigen? Geht das? Das sind Diskussionen, die müssen wir in unserer Gesellschaft führen. Wir werden das tun müssen, über kurz oder lang. Denn es gibt auch ein Leben vor dem Tode. Es gibt nicht nur ein, oh Gott, ich verhindere den Tod an Corona für Risikogruppen, sondern es gibt auch einfach Menschen, die leben wollen, denen wir das verwehren. Wir verwehren unseren Kindern ein normales Leben, einen Zugang zu Bildung. Wir müssen uns in der Gesellschaft mal ernsthaft mit diesen Dingen auseinandersetzen und darüber sprechen dürfen alleine. Man darf ja gar nicht erwähnen, dass ein junger Mensch tanzen gehen möchte. Das gilt ja inzwischen als unanständiger Mordversuch auf irgendwelche Bevölkerungsgruppen. Wenn das jetzt auch noch einer ist, der ungeimpft ist, dann hat er gar kein Recht, überhaupt tanzen zu wollen.
Ja.
Wir machen da komische Sachen.
Ja, mein Neffe darf nicht mehr zum Basketball. Das war sein Ein und Alles. Er darf nicht mehr zum Basketball, weil er nicht geimpft ist.
Ich meine, es ist auch für Geimpfte ja schon wieder jetzt vieles gesperrt.
Mein Neffe ist 12.
Ja.
Er ist 12. Die Erkrankung betrifft ihn nicht.
Ja. Ich sage ja, wir müssen anfangen, Überwertung von wer hat jetzt denn das wertvollere Leben? Müssen wir wirklich unser gesamtes Leben auch für ganz junge Menschen nach 50-jährigen übergewichtigen Männern, nach im Pflegeheim liegenden alten Menschen, nach todkranken Menschen, nach gesunden Menschen, nach was wollen wir das richten? Wer macht die Norm? Wer sagt, wie wir leben dürfen? Wie viel Schutz müssen wir wem ermöglichen? Bis zu welcher Dimension der Selbstaufgabe? Ich bin nun eine schon ältere Frau, gehöre der Risikogruppe an und habe natürlich auch Enkelkinder. Ich finde es völlig unverantwortlich, dass man meinen Enkelkindern ein Leben in der Normalität, die ich mal kannte, verwehrt, damit ich vielleicht besser geschützt bin. Ich habe ein Leben geführt im Hinblick darauf, dass es meinen Kindern und Enkelkindern gut gehen soll und besser gehen soll, möglichst als mir. Das ist immer so der Traum des Menschen, denen soll es einmal besser gehen, ja. Da kann es doch nicht in meinem Interesse sein, dass mein Enkelkind seine Lehrer noch nie gesehen hat, seine Mitschüler nicht, der ist eingeschult worden jetzt, der ist 6 Jahre alt. 2 Jahre seines Lebens sind allein jetzt so vergangen. Meine beiden größeren Enkelinnen studieren. Denen wird jetzt der Zugang zur Uni verwehrt, von erschwert ganz zu schweigen, schon seit Monaten. Was tun wir da? Mit welcher Rechtfertigung, dass ich geschützt werde? Muss ich geschützt werden? Also ich bin der Meinung, ich kann das selber zum Beispiel. Ich habe ein Leben geführt, autonom, die ich mich um meine Gesundheit gekümmert habe. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich den Staat dazu brauche, dass er mir sagt, wie ich meine Gesundheit zu pflegen habe. Und ich hatte eine alte Mutter, die ist jetzt letztes Jahr zwar verstorben, aber natürlich bin ich zu der nicht hingegangen, wenn ich mir fast die Kuddel rausgehustet habe, und meine Enkelkinder haben das auch nicht gemacht. Wir haben aufeinander Rücksicht genommen und wir haben alle damit großartig gelebt. Das haben wir in Eigenverantwortlichkeit getan. Und wenn meine Mutter sagt, ach nee, dann bleibt mal lieber weg, wenn da schon wieder einer rotzt, dann war das okay. Das hat sie gesagt und sie hat gesagt, nein, ich möchte, dass ihr alle kommt. Mein Leben ist mir nichts wert, wenn ihr nicht kommt, brauche ich eh nicht zu leben. Was soll mir das? Das ist doch meine Entscheidung. Die ist mir doch auch nicht zu nehmen im sehr hohen Alter. Mit welchem Recht?
Ja.
Wenn wir jetzt also in der Theorie es schaffen, die Bevölkerung wieder in einen stabileren Zustand psychisch zu versetzen, dass einmal dieser Terror mit diesem versagenden Gesundheitssystem und zum anderen mit diesen Wahnsinns-Inzidenzzahlen abebben würde, dann müssten wir den Menschen eben genau diese Autonomie in der Gesundheit wieder zurückgeben. Und das muss jeder nach seinem Rhythmus machen und nach seinem Vermögen. Menschen, die es dann nicht schaffen, die Maske wegzulassen, die sollen sie tragen. Jemand, der sich impfen lassen möchte, soll sich impfen. Einer, der sagt, mir ist mein freies Gesicht, mein Atmen, mein Freunde treffen, egal unter welchen Umständen wichtiger, soll er es tun. Das heißt, die Menschen wieder zurückführen in diese Autonomie, mit der wir über Jahrtausende gut gefahren sind. Das wird ein sehr langwieriger Prozess sein, meines Erachtens.
Ja, vielleicht bleiben ja die positiven Aspekte oder ein paar positive Aspekte dieser Pandemie, wie zum Beispiel, dass man, wenn man tatsächlich krank ist, dass man dann eben nicht unter die Leute geht. Oder dass man sich halt, ne, wenn eine Grippewelle ist oder eine Infektionswelle, dass man dann halt öfter die Hände wäscht oder so. Vielleicht bleibt es ja.
Ne? Also das sehe ich auch wirklich auch als positiven Effekt. Ich habe in meiner ärztlichen Tätigkeit, also was habe ich Atem und Mühe verschwendet, Leute davon zu überzeugen, dass sie der Welt keinen Gefallen tun, wenn sie halbtot noch im Büro erscheinen oder ja, auf die Geschäftsreise gehen. Und da erst im Zug, im Flugzeug oder wo sie sind, alle mal vollröcheln und anschließend auf irgendeinem Kongress noch alles verbreiten. Das sind Dinge, die gehören eigentlich zum gesellschaftlichen Umgang, so wie ich das jetzt auch erklärte mit meiner Mutter, wo man das regelt und sagt, nein, also das muss jetzt mit einem alten Menschen nicht sein, der ist nicht mehr so tough und wenn sie schwer krank wird, dann ist es auch einfach schwerer als für jemand jung. Das finde ich ist wirklich eine positive Entwicklung und auch ein rücksichtsvoller Umgang in der Gesellschaft. dass der natürlich wieder so extreme Blüten zeigt, ist eine Schwierigkeit.
Und was natürlich auch, was mein Gedanke gerade ist, ist natürlich auch, dass wir aufhören, solche Gedanken, die du jetzt gerade hast oder geäußert hast, als Schwurbelei oder als Idiotie darzustellen. Ja? Weil das sind wichtige Gedanken. Das sind ja Gedanken, die quasi so das Blickfeld öffnen, ja, wieder und halt auch wieder andere Perspektiven auch eröffnen.
Und das ist nichts Unanständiges, so etwas zu sagen und zu denken und zu diskutieren. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir in der Zukunft leben wollen. Wir sprechen jetzt immer nur davon, wie wollen wir diese Krankheit bekämpfen. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie wir leben wollen, miteinander, füreinander. Wenn ich denke, ich bin ja nun Mutter, Großmutter, Ärztin, also durchaus im menschlich zugewendeten Bereich unterwegs gewesen. Ich habe meine fiebernden Kinder und Enkelkinder in den Armen gehalten. Es war mir doch niemals eine Frage, ob ich da auch krank werde. Mhm. Diese Frage existierte für mich nicht. Das normale menschliche oder mütterliche Verhalten oder auch ärztliche Verhalten ist doch, dass ich mich diesem kranken Menschen zuwende, ihn in den Armen halte, ihn pflege und betreue. Und jetzt soll das plötzlich so sein, dass ich ein Kind im Zimmer alleine einsperre, weg von der Familie, wenn es leidend und krank ist und ihm quasi unter der Tür das Essen durchschiebe. Das ist doch eine Wandlung in der Vorstellung. Ich kann die nicht nachvollziehen und ich möchte die auch nicht nachvollziehen. Ja. Als Mutter, Großmutter, als Arzt möchte ich diese Wandlung nicht für mich. Ich möchte das nicht annehmen. Und man kann mir auch nicht das Recht nehmen, meine Enkelkinder krank in den Arm zu nehmen. Das geht einfach nicht. Hier hat der Staat kein Recht mehr.
Ja, also ich habe jetzt auch, gestern habe ich gelesen, dass in Österreich zum Beispiel die Empfehlung war, dass man, wenn man eine Familienfeier hat, Maske trägt. Die Empfehlung, Maske zu tragen, wenn man sich...
Zu Hause, in der Familie.
Ja. Es geht jetzt schon immer tiefer auch...
In den privaten Bereich hinein.
Ja, natürlich. Und das ist eine Entwicklung...
Wir hatten das empfohlen, im Ernst?
Ja, ja.
Von irgendeiner offiziellen Stelle?
Ja, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, wo ich es gelesen habe, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen.
Ja gut, ich meine, bei uns will man uns verbieten, uns überhaupt zu treffen.
Ja, genau.
Also ein Ungeimpfter darf noch einen Ungeimpften treffen und ich glaube, ein Geimpfter auch nur einen Ungeimpften oder irgendwelche Beschränkungen.
Das ist
etwas, das muss ich mit dem anderen regeln. Wenn ich denke, ich war Ärztin, die Regelung war, es ist scheißegal, wie es dem Arzt geht, ich komme da als Kranker hin.
Ja.
Und ich weiß das als Arzt und akzeptiere das.
Ja.
Das ist eine Übereinkunft, eine menschliche Übereinkunft, die ein Miteinander möglich macht. Die machen aber wir und nicht der Staat regelt das.
Na klar.
Und im privaten Bereich. das haben die offizielle Stellen rausgegeben.
Die Empfehlung, dass du bei einer Weihnachtsfeier doch jetzt wegen Omikron, glaube ich, dass du da dann quasi auch die Hygienemaßnahmen einhältst und Abstand hältst und Maske trägst. Also es geht ganz tief rein und ne, da muss man ja auch so die Frage stellen, diese Irrationalität mittlerweile. Wie können wir denn die überwinden? Ja?
Aber das ist das, was ich ja meinte, was das für eine Angst schürt bei den Leuten, wenn eine Regierungsstelle, sofern man noch an irgend sowas wie die Regierung hat Recht und macht alles richtig, glaubt, wenn so eine Stelle so etwas verbreitet, als, oh Gott, ihr müsst das machen, sonst was sonst? Müsst ihr alle sterben? Was passiert denn sonst? Na, im schlimmsten Fall kriege ich auch Husten. Oder ja, auch ich kann schwer krank werden. Ja, aber das war doch immer so. Die Weihnachtsfeiern waren schon immer eine richtige Silvesterparty. Wer kam denn da gesund zurück, oder? Jetzt mal im Ernst, da wurden doch alle krank. Und das war es uns wert. Wir wussten das doch. Also wenn ich auf so eine Party gehe, wo wir dann wirklich wie in der Sardinenbüchse schwitzen, tanzen, durch die Nacht saufen uns noch die Hucke zu, anschließend Feuerwerk in der Eiseskälte und dann weiter im Dampf. Jetzt mal im Ernst, habe ich erwartet, da gesund rauszukommen? War nicht wirklich.
Naja, der Gedanke ist ja, dass jeder, der sich damit infizieren kann, schwer krank werden kann.
Ja, ja, das konnte man schon immer.
Man konnte
an solchen
es schon
winterlichen
immer.
Erkrankungen konnte man schon immer schwer krank werden und sterben. Das ist nichts Neues.
Genau.
Das ging immer und es geht auch jetzt. Ja, man kann daran schwer krank werden und sterben. Ja, ist so. Man muss nur gucken, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und ob ich dieses Risiko für das Vergnügen der Party, meiner Familienfeier, des Umarmens meiner Enkelkinder, ob es mir das wert ist. Aber das ist meine Entscheidung. Ich bin über 60 und ich habe ein ganzes Leben geführt. Und ich bin der Meinung, ich kann darüber entscheiden, ob ich meine Enkelkinder, die gerade im Kindergarten die dollsten Sachen ausbrüten, in den Arm nehmen möchte oder nicht.
Ja.
Ich bin alt genug.
Ja, ich meine, ich frage mich sowieso, glaubt denn die Regierung oder glauben die Verantwortlichen denn wirklich, dass sie uns Menschen das verbieten können, uns zu begegnen? Oder ob wir uns das überhaupt verbieten lassen? Das glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich den Eindruck, dass quasi auf offizieller Ebene, ja, behördlich, da passiert das alles, vorschriftsmäßig, da wird überall Desinfektionsmittel hingestellt, da ziehen die alle ihre Masken an und halten Abstände. Aber jetzt, das ist meine Erfahrung, jetzt nicht nur, weil ich in den Kreisen bin, die halt auch die Maßnahmen ablehnen, sondern das ist meine Erfahrung überall, weil die Menschen lassen sich das nicht verbieten. Und sie sagen dann auch immer, ja, also, ne, bei mir ist das ja jetzt was anderes. Ja, das höre ich auch ständig.
Das Verrückte ist eigentlich, die Menschen haben sich impfen lassen zweimal, inzwischen dreimal und sollen das immer noch nicht dürfen.
Ja.
Das ist das eigentlich Tragische, denn die haben das ja gemacht, um das zu verlieren. Und das ist nicht so. Ja. Die Empfehlung steht doch nicht für Ungeimpfte, die Empfehlung steht doch für alle.
Klar.
Dieses Maskentragens. Aber wenn du sagst, das machen nicht alle, ich glaube, das machen viel mehr, als wir denken. Ich habe Bekannte, wo die Kinder zu Besuch kommen nach einem Jahr. Die haben die Großeltern haben dann auf Distanz bestanden und die Kinder auch. Und man müsste ja alle sterben sonst. Und haben diese Distanz gehalten. Und die Enkelkinder nehmen jetzt nicht mehr bei den Großeltern die Masken ab. Die lassen sich nicht mehr umarmen, nehmen nicht mehr die Masken ab. Nicht mal beim Essen. Die behalten die Masken auf und schieben unter der Maske das Essen rein. Das heißt, da passiert schon bis in sehr tiefe gesellschaftliche Tiefen und familiäre Privaträume hinein etwas wirklich Schreckliches. Das passiert schon.
Und wie soll es dann nach, wenn es denn überhaupt nach Corona gibt, dann wie soll das dann weitergehen?
Ich bin eben der Meinung, das Einzige ist, dass man mal diesen Druck von den Leuten wegnimmt, dass sie nicht aufgehoben sind. Und also das eine eben dieser Druck, dass das Gesundheitssystem kaputt geht und man nicht versorgt wird. Das andere, dass diese Inzidenzzahlen jetzt einfach mal in eine sinnvolle Größenordnung geführt werden. Sehr wichtig halte ich es auch, dass wieder ganz normal gezählt wird, Jahr für Jahr und nicht immer weiter. Wir vergleichen ja jetzt nicht mehr Jahre miteinander, sondern wir zählen immer weiter, wir machen immer weiter. Auch das halte ich für eine wichtige Maßnahme. Dass es nicht eine fünfte und sechste und siebte und achte Welle gibt, sondern es gibt jedes Jahr eine erste und zweite und jedes Jahr gibt es die.
Ja.
Damit die Leute auch verstehen, das ist nicht an Covid gebunden, sondern diese Erkrankungswellen gibt es jedes Jahr mit zwei Wellen. Also wenn da ein Guru uns erzählt, oh, da kommt noch die nächste Welle. Ja, die kommt, weil das kommt jedes Jahr. Dazu brauche ich keinen Guru und keinen mit einer Kristallkugel. Und das heißt, die Zahlen werden auch eingehegt in ein saisonales Geschehen.
Und vor allem, sie werden vergleichbar gemacht.
Richtig. Ja? Und das heißt, wir können dann mal da anfangen, damit umzugehen. Wir müssen uns wieder entspannen können. Diese schreckliche Angst muss von den Leuten abfallen. Und dann muss jeder machen, so viel er kann. Diese Kinder, die die Maske aufbehalten bei den Großeltern, die muss man lassen, bis sie sie weglassen können irgendwann. Hm. Die müssen das in ihrem Tempo gestalten dürfen. Also so wie man nicht hätte so etwas erzwingen dürfen von den Leuten, so kann, dass sie es tun, so darf man jetzt auch nicht erzwingen, dass sie nachlassen in diesem vermeintlichen Selbstschutz, in dieser Sicherheit, die sie sich da versuchen zu geben. Das müssen sie so machen können, wie sie es können. Mhm. Wenn es Leute gibt, die sich nicht mehr ohne Maske Fahrrad fahren trauen, dann müssen die das machen dürfen.
Ja.
Und man muss sie lassen und man darf sie weder zwingen, noch verspotten, noch sonst irgendwas. Man muss die Menschen wieder machen lassen, dass sie wieder in ihre eigene Stabilität kommen. Mhm. Die haben sie völlig verloren.
Dass sie auch in das Vertrauen kommen, ja. Im Grunde bedeutet das ja, dass wir mit dem Virus leben müssen.
Ja.
Und dass wir das nicht ausrotten können.
Wir haben das auch immer gemacht und wir können das. Wir können als das, was uns die gute Botschaft dieser letzten zwei Jahre ist doch, unsere Gesellschaft ist nicht gefährdet durch diese Erkrankung. Wir können damit leben. Das ist die gute Botschaft, mit oder ohne Impfung. Wir können das weltweit betrachten und sagen, damit kann man zurechtkommen. Aber das wird so nicht vermittelt.
Ja, können wir denn zurechtkommen? Also, ja,
naja, das sieht man doch. Ist doch keiner ausgerottet, oder? Afrika hat keine Impfquote, hat eine Erkrankung. Sehen wir da irgendwelche Probleme mit einem Schwund der Bevölkerung? Nein, die Bevölkerungen der Welt haben sich weiter vermehrt unter dieser grauenvollen Seuche. Das heißt, wir kommen damit klar. Wir haben Bevölkerungsgruppen, die wir mit sehr viel Aufwand in diese Altersklasse gebracht haben und die haben jetzt Probleme, ja. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das handhaben wollen. Wollen wir jetzt immer weiter daran arbeiten, dass diese Bevölkerungsgruppe maximal eingehegt ist? Und muss sich die gesamte Bevölkerung des Landes danach richten und aufhören zu leben und zu atmen am besten, weil das sind Aerosole, aufhören zu atmen wäre ideal. Wollen wir das? Diese Diskussion müssen wir jetzt mal führen. Wie wollen wir leben? Mhm. Das können wir aber nur, wenn die Menschen überhaupt sich mal wieder trauen zu leben. Und dazu brauchen wir diese Entspannung, in die wir hineinkommen müssen, dringend. Und die werden wir nicht durch Impfung gewinnen. Diese Impfung hat doch jetzt alles verschärft. Die Menschen untereinander sind sich nicht mehr grün. Das ist doch schlimmer geworden. Die bringt uns keine Entspannung und keine Entlastung.
Ja, das Argument ist ja quasi, dass wenn wir ganz viele impfen, ja, quasi das Infektionsgeschehen reduziert wird, das Krankheitsgeschehen reduziert wird, es weniger schwere Verläufe gibt und wir dann wieder quasi ganz normal leben können. Das ist ja immer dieses Argument.
Es gibt ja Bevölkerungen, die uns das vorleben, wie es funktioniert. Das sind Israel, das ist sowas wie Gibraltar, wo 100% der Bevölkerung geimpft sind.
113.
Die jetzt wieder ein Infektionsgeschehen haben mit allen Stufen der Problematik von 0 bis 100. Wir haben Israel, das Vorbildland die sich nicht mehr helfen können, weil sie mit der dritten auch nicht hinkommen. Jetzt kommt die vierte, die fünfte, die sechste. Sie wissen nicht, wie sie es in den Griff kriegen sollen. Und nun kann man das nicht mehr Impfdurchbrüche nennen. Das hört sich ja an, als sei es ein rares Ereignis, sondern es ist das ganz Normale, dass die geimpften Leute alle krank sind. In einem Land wie Israel sind es nur Geimpfte, weil fast alle geimpft sind. Und wir haben weiterhin die zwei Gipfel im Winter. Das ist das winterliche Infektionsgeschehen der Atemwegserkrankung. Es ist auch da nicht aufgehoben durch die Impfung. So, und was machen wir jetzt damit? Weiter so. Wir haben drei Impfungen jetzt, die nichts taugen, dann machen wir noch eine vierte.
Nee, wenn wir nehmen eine Impfung, die auf Omikron.
Ja, aber bis wir die haben, ist Omikron ja vorbei. So ja. Wie Alpha, Beta, Delta, Gamma, was hatten wir jetzt alles? In dem Moment, man kann eine Impfung für Omikron nur an Omikron herstellen. Aber bis das fertig ist, und wir haben dann wieder eine unerprobte Impfung, ist dieses Omikron weg. Wir haben längst neue Mutationen, die sich wieder lustig vermehren. Und das ist normal.
Aber Marianne, wie erklärst du dir denn die Tatsache, dass jetzt überall erzählt wird, von allen offiziellen Stellen und vom Herrn Lauterbach und vom Herrn Drosten und von allen, vom Herrn Wieler, dass wir jetzt boostern müssen, so schnell wie möglich, um das Omikron-Problem in den Griff zu bekommen. Das macht doch keinen Sinn.
Nein, fürs Boostern, das Boostern ist für Omikron gar nicht geeignet. Das hat er gar nicht behauptet.
Sondern?
Das machen wir als Durchhalteparole oder sowas. Denn das ist ja immer noch das für 19. Also das ist ja immer der gleiche alte Scheiß-Impfstoff.
Ja, genau.
Der nichts gewirkt hat beim ersten, beim zweiten und beim dritten
Mal. Ja, aber
Mal.
Sagen die nicht, dass quasi das Boostern ganz doll gegen die Omikron-Variante.
Nein, gegen Omikron haben sie ja behauptet, muss man jetzt einen neuen Impfstoff herstellen, der dann irgendwann im Februar oder sowas fertig sei. Und dann ist erst schon die vierte Impfung. Also dann sind wir bei der vierten. Und ob man die nur einmal machen kann, weiß man auch noch nicht. Aber zu dem Zeitpunkt wird Omikron nicht mehr vorhanden sein. Wir werden mit der nächsten Mutation rummachen. Wie gesagt, dieses Virus interessiert sich nicht für unsere Maßnahmen. Das interessiert es einfach nicht. Und wir können damit leben und wir werden damit leben. Über kurz oder lang kann man diesen ganzen Firlefanz nicht aufrechtzuerhalten, denn die Kostspieligkeit ist ja völlig uferlos. Und es gibt andere Länder, die machen das nicht. Arme Länder, die sich das auch gar nicht leisten können. Und oh Wunder, die Bevölkerung lebt auch noch. Das heißt, ja, wir haben Verluste, ja, es sterben Menschen an diesem Virus, aber es ist nicht so, dass das für unsere Bevölkerung eine Gefahr der Dezimierung, Ausrottung oder irgend so etwas ist. Das passiert nicht. Wir müssen irgendwann lernen, dass wir diesen Viren einen gewissen Blutzoll zahlen. Und das machen wir Jahr für Jahr seit Menschengedenken. Die räumen auf mit den Schwachen, Kranken, Alten. Das ist einfach ein Problem, das da ist. Und die erreichen diese Bevölkerungsgruppen.
Marianne, was man dir jetzt vorwerfen würde, oder was ich, wenn man sowas sagt und ich lese dann die Kritik daran, ist, dass man menschenverachtend ist.
Das ist nicht menschenverachtend, das ist einfach, ich sehe als Arzt seit Jahrzehnten, wie das Leben läuft. Das ist auch nicht menschenverachtend, das heißt auch nicht, dass mir das egal ist, dass diese Menschen sterben. Man kämpft ja um sie als Arzt mit allem, was man hat. Und ich habe ja gesagt, wir sollten das tun. Und das sollten wir so gut tun, wie wir irgend können. Mit einer Ertüchtigung des Gesundheitssystems, mit ausgeschlafenen Ärzten und Pflegern, die gerne zur Arbeit gehen, ringen wir um jedes Leben. Und das ist eine Aufgabe für mich gewesen, als Arzt, das ist aber auch für mich doch eine Aufgabe mit meinen Angehörigen, als Mutter oder Großmutter. Selbstverständlich tue ich da alles. Das ist doch klar. Aber ich werde damit nicht verhindern, dass meine Mutter mit über 90 Jahren stirbt. Und es kann eben auch sein, dass sie einem solchen Virus erliegt am Ende ihres Lebens. Und das weiß ich und das wird auch mich eines Tages betreffen. Das ist nicht menschenverachtend, sondern das ist Leben und Sterben.
Ja. Marianne, danke schön. Schönes Schlusswort.
Thorsten, war ein schönes Gespräch mit dir.